Sie hören den Kurier.
Bis gestern war Julian Reichelt Chefredakteur der Bild und damit Chefredakteur der auflagenstärksten Zeitung Deutschlands. Damit war einer, wenn nicht sogar der mächtigste Medienmacher Europas. Seit diesem Montag ist das nicht mehr so, denn Reichelt wurde mit sofortiger Wirkung von all seinen Aufgaben entbunden. Das teilte der Springer Verlag gestern offiziell mit. Wie es zu dieser plötzlichen Entscheidung gekommen ist, die vor allem in der Medienlandschaft für ganz schön viel Wirbel gesorgt hat, erklärt euch heute unser stellvertretender Kulturressortleiter Philipp Wilhelmer. Außerdem hört ihr in der heutigen Folge, wann auch wir in Österreich mit der 3G-Regel am Arbeitsplatz rechnen müssen. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 19. Oktober und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Kurier Daily Podcast. Der mächtigste deutsche Journalist ist seinen Job los. Julian Reichelt wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Tätigkeiten bei der Boulevardzeitung Bild enthoben. Grund dafür ist, dass neue Vorwürfe über seinen Umgang mit Mitarbeiterinnen publik geworden sind. Dem ehemaligen Bild-Chefredakteur wird vor allem Machtmissbrauch vorgeworfen. Bereits im März dieses Jahres wurde Reichelt wegen der Vorwürfe beurlaubt. Nach einem Compliance-Verfahren und 12 Tagen Urlaub ist er aber in seinen Job zurückgekehrt. Der deutsche Medienkonzern Axel Springer hat damals Folgendes mitgeteilt. Entgegen der in einigen Medien kolportierten Darstellung gab es keine Vorwürfe und auch im Untersuchungsverfahren keine Anhaltspunkte für sexuelle Belästigung oder Nötigung. Die Sache schien damit erledigt. Bis zum vergangenen Wochenende. Denn da hat die New York Times Details über die Vorwürfe gegen Reichelt in einem großen Artikel gebracht. Darin ist unter anderem von Verhältnissen mit Mitarbeiterinnen die Rede. Axel Springer hat noch am Montag gehandelt. Das Unternehmen teilte Folgendes mit. Als Folge von Presserecherchen hatte das Unternehmen in den letzten Tagen neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten von Julian Reichelt gewonnen. Diesen Informationen ist das Unternehmen nachgegangen. Dabei hat der Vorstand erfahren, dass Julian Reichelt auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt hat. Damit habt ihr jetzt mal einen kurzen Überblick darüber, was sich rund um Julian Reichelt abgespielt hat. Damit wir aber ein bisschen genauer über die Vorfälle sprechen können, ist nun mein Kollege Philipp Wilhelmer hier bei mir im Studio. Er ist stellvertretender Kulturressortleiter und behält die Medienlandschaft ganz besonders im Blick. Philipp, bis gestern Abend war Julian Reichelt Chefredakteur der auflagenstärksten Zeitung Deutschland. Was kannst du uns denn zu Julian Reichelt als Person bzw. auch als Medienmacher sagen?
Julian Reichelt ist seit 2002 für den Axel Springer Konzern tätig. Zunächst war er ein sehr prominenter Kriegsreporter und ist dann nach dem Abgang von Kai Diekmann zum Bild-Chefredakteur geworden und hat irgendwie den großen Shift zu digital für die Bild-Zeitung repräsentiert. Also er war der Mann, wo man gesagt hat, er arbeitet nur auf dem Smartphone, der hat gar keinen Laptop. Und er war halt so der moderne Millennial-Chefredakteur, den Axel Springer hatte.
Mhm. Er hat in seiner Zeit bei der Bild ja doch einiges erreicht. Er wird oft als einer der mächtigsten Medienmacher in Europa bezeichnet. Warum war er gerade so erfolgreich?
Einerseits ist er der mächtigste Medienmacher Europas, weil er halt bei einer der größten Zeitungen gearbeitet hat und dort sehr federführend und relativ mit großer Macht ausgestattet tätig war. Damit hat er die Zeitung geprägt, damit hat er auch den politischen Diskurs in Deutschland geprägt, bis nach Österreich. Zum Beispiel war er einer der Proponenten aus dem Ausland, die auch sich für Sebastian Kurz sehr stark gemacht haben. Das ging so weit, dass man gesagt hat, wenn der ehemalige Bundeskanzler Kurz nach Deutschland gereist ist, dass die Auslandstermine über Axel Springer eingefädelt wurden und nicht über die normalen diplomatischen Kanäle. Also da war ein Mann, der sehr, sehr unumstritten war, sehr stark in seiner Position. Und die Bild-Zeitung war auch sehr erfolgreich, nämlich nicht als Zeitung, sondern Bild.de. Sie haben gegründet in den vergangenen Monaten Bild.tv, einen eigenen Fernsehsender. Also Julian Reichelt war so ein bisschen der Mann, der Umsetzer, wenn man so will. Mhm. Aber offenbar relativ wenig Kontrolle im Hintergrund.
Mhm. Du hast gesagt, er hatte sehr viel Macht. Mit der macht, ist es jetzt vorbei. Gestern ist Reichelt mit sofortiger Wirkung von all seinen Aufgaben enthoben worden. Wie ist es denn dazu gekommen? Was ist da passiert?
Also die Vorgeschichte ist, es gab zu Beginn des Jahres Berichte über Fehlverhalten als Führungsfigur. Also da wurden ihm unsaubere Beziehungen zu Mitarbeiterinnen nachgesagt. Es gab verschiedenste Vorwürfe, die sehr, sehr tief gingen. Dann hat Axel Springer eine interne Prüfung veranlasst und es kam raus, es gab zwar Verfehlungen, aber nicht so stark, dass man ihn sozusagen entfernt hätte. Da dachten alle, okay, der Mann ist unangreifbar, auch daher der Nimbus des Mächtigen. Allerdings gab es damals schon eine Neuerung in der Bild-Chefredaktion. Es wurde ihm eine Chefredakteurin zur Seite gestellt. Alexandra Würzbach heißt die macht auch Bild am Sonntag. Aber an und für sich ging man davon aus, dass die Sache erledigt sei für den Julian Reichelt und der weiterhin mächtiger Chefredakteur bleibt. Das hat sich radikal geändert am vergangenen Wochenende, als die New York Times am Sonntag einen großen Bericht gebracht hat über die Expansionspläne des Axel Springer Verlags in die USA. Die haben im August eine große Plattform gekauft namens Politico. Das ist für die Politinsider eine der größten Informationsquellen und war auch der größte Deal von Axel Springer in der Firmengeschichte, angeblich 630 Millionen Euro schwer, wird auch noch geprüft von den dortigen Behörden. Also das ist der große Schritt an den US-Markt. Und da ist es, glaube ich, kein Zufall, dass die New York Times sich den Axel Springer-Konzern genau angeschaut hat in seiner Geschichte und da relativ schnell darauf gestoßen ist, was diese große Führungsfigur in Deutschland, Julian Reichelt, so treibt. Plus man hat sich da Recherchen bedient, offenbar auch von Kolleginnen des Ippen-Verlages, die schon versucht haben festzunageln, was da eigentlich los ist hinter den Kulissen, was aber intern unterdrückt wurde. Und es scheinen sich da die Interessen ein bisschen überschnitten zu haben und New York Times hat dann groß berichtet, was dem Reichelt vorgeworfen wird. Und Axel Springer hat dann am Montag die Reißleine gezogen und hat zwar nochmal betont, dass das Compliance-Verfahren gut ausgegangen ist, aber dass er im Nachgang Privates und Berufliches weiterhin nicht klar getrennt habe, das ist ein Zitat, und dem Vorstand, und das, glaube ich, wiegt am schwersten, darüber die Unwahrheit gesagt hat, sprich aber nicht mehr tragbar als Führungsperson.
Bleiben wir vielleicht gleich bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, nur um das nochmal klarzustellen. Das heißt, die New York Times hat den Artikel veröffentlicht und davor hätte eigentlich schon mal was in deutschen Medien kommen sollen, das ist aber nicht passiert.
Es gab Investigativreporter des Ippen-Verlages. Das ist ein Verlag, der hat unter anderem die Frankfurter Rundschau in ihrem Eigentum. Es gibt auch den Verleger Herrn Ippen, der die Recherchen abgedreht hat, kann man sagen. Es gab auch Protestbrief intern und das wurde auch in Deutschland diskutiert. In Österreich hat man das nicht so mitbekommen. Der Verleger rechtfertigte sich damit, dass er gemeint hat, naja, man stehe in Konkurrenz zur Bild-Zeitung und will da jetzt nicht den Anschein herstellen, dass man versucht, den Konkurrenten schlecht dastehen zu lassen. Es ist aber trotzdem sehr seltsam, weil die Geschichte hieb- und stichfest offenkundig recherchiert war. Man muss auch dazu sagen, es ist nicht bekannt und dazu äußert sich keiner, ob sie sozusagen im Nachhinein veröffentlicht hätte werden sollen und ob man einfach nur nicht der Erste sein wollte am Markt mit der Geschichte. Aber es war auf jeden Fall da schon irgendwie klar, dass da irgendwas im Busch ist. Wobei beide Seiten betonen, sowohl Axel Springer als auch Ippen, dass es da keine Intervention gab.
Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt ist Julian Reichelt seit gestern nicht mehr Chefredakteur bei der Bild. Wie geht's denn jetzt weiter mit der Zeitung?
Es gibt einen neuen Chefredakteur, Herr Boye, macht gemeinsam mit Alexandra Würzbach weiter. Man wird sich anschauen müssen, glaube ich, intern, wie das Thema Compliance geregelt ist. Offenbar gibt es da nicht so genaue Vorgaben, wie das ist, wenn eine Führungsperson nahe Verhältnisse zu Mitarbeitern hat. Also sprich, Machtmissbrauch ausgeschlossen ist, ja oder nein. Da muss man offenbar noch massiv nachschärfen. Es stellt sich auch die Frage, ob im Axel Springer Konzern das nicht noch eine gröbere Nachwehen hat, weil Axel Springer ist ja da hat sich beteiligt KKR, das ist ein amerikanischer Investmentfonds. Und in Amerika wird das Thema Compliance und wie man sich intern verhält als Manager sehr genau betrachtet. Deswegen auch diese Bande über New York Times, wenn man so will. Also dort ist das undenkbar, dass man sich so verhält. Und die Frage wird sein, ob sozusagen da im Verlag intern die Fragen auftauchen, ob da genug, ob der Chefredakteur genug Kontrolle gehabt hat oder ob man den einfach gewähren hat lassen.
Mhm. Aber ist jetzt zum Beispiel auch davon auszugehen, dass das Auswirkungen auf den Kauf von Politico haben wird?
Das wird man sehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die amerikanischen Behörden, aber das ist wirklich im Bereich der Spekulation, dass die sich damit beschäftigen, was die Deutsche Bildzeitung macht. Ich würde es andersrum sehen. Ich glaube, es ist natürlich im Interesse der New York Times, da einen Verlag ein bisschen auch näher zu beleuchten, der in naher Zukunft ein direktes Konkurrenzverhältnis machen wird, weil Axel Springer will nach USA, nimmt viel Geld in die Hand und will digital einer der führenden Verlage der Welt werden. Insofern ist es einerseits marktrelevant für New York Times. Andererseits ist es auch gerechtfertigt, dass man hinterfragt, welche Ethik steht eigentlich hinter dem Unternehmen.
Mhm. Bleiben wir vielleicht nochmal kurz direkt bei der Bild-Zeitung. Das war ja nicht der erste Skandal, den die Bild-Zeitung irgendwie hinter sich hatte. Du hast vorher schon mal angesprochen, es gab da schon auch mal Compliance-Vorwürfe gegen Julian Reichelt vor nicht allzu langer Zeit. Aber gab es auch so andere Skandale in der Geschichte der Bild-Zeitung? Was kannst du uns da vielleicht erzählen?
Der Springer-Konzern. Axel Springer war ein sehr streitbarer Verleger, der die Bild-Zeitung in den Nachkriegsjahren gegründet hat. Sehr erfolgreich war, sehr ein großer Kommunistenhasser war. Also man darf nicht vergessen, DDR, BRD war damals ein Riesenthema. Der war absolut gegen, war einer der wichtigsten Proponenten, wenn es darum ging, das innerdeutsche Verhältnis zu definieren oder den Kommunismus zu kritisieren. Und er war wahnsinnig polarisierend in der 68er Frage. Also da gab es Anschläge auf Axel Springer von der Studentenbewegung. Er war wahnsinnig kritisch gegenüber der Studentenbewegung. Von daher hat die Geschichte von Axel Springer war immer schon rau, sage ich mal, und sehr, sehr bunt. Auch die Friede Springer, die sozusagen die eine der Haupterbinnen ist im Endeffekt nach seinem Tod, war, ich weiß nicht, dritte oder vierte Ehefrau und eigentlich früher Kindermädchen der Familie Springer. Also da gab es auch privat sehr viele Dinge, die man heute so nicht mehr machen würde, zumindest nicht in Verbindung mit dem Geschäftsleben. Also Kai Diekmann als berühmter Chefredakteur hat die Zeitung in den Nullerjahren sehr stark geprägt. Auch bei dem gab's Vorwürfe. Also immer wieder, also deutscher Boulevard einfach. Immer vorn dabei, immer drauf, immer knallig, immer auf den Skandal aus und immer in der Überholspur.
Und jetzt ist natürlich einer der größten Vorwürfe, dass es da über so einen langen Zeitraum Vorwürfe gegen Julian Reichelt gab und einfach nichts passiert ist und er einfach geschaut worden ist, ist da was dran, aber dann ist er nach, glaube ich, 12 Tagen Urlaub damals schon wieder zurückgekommen. Jetzt musste er dann doch gehen, aber das Ganze hat sich über einen sehr langen Zeitraum gezogen und das ist auch einer der größten Kritikpunkte, dass das überhaupt so möglich war. Glaubst du, wird dieser Skandal jetzt Folgen für die Medienlandschaft haben? Wird sich da irgendwas tun?
Man wird sich fragen, wir hatten einen ähnlich gelagerten Fall mit drastischeren Vorwürfen. Allerdings, da ging es um Belästigungsvorwürfe, die noch gerichtlich geklärt werden mit Klagen und Gegenklagen rund um Wolfgang Fellner zum Beispiel. Was auch immer sich im Einzelfall dann als haltbarer Vorwurf entpuppt, glaube ich, wäre die Branche gut beraten, mal sich selbst zu hinterfragen, ob alle Regelungen in den Firmen so sind, wie sie im Jahr 2021 sein sollten.
Also das ist zum Beispiel auch, was du vorher gemeint hast mit, gab es da genug Kontrollpunkte oder hatte er einfach zu viel Machtmöglichkeiten?
Und gibt es auch ein Regelwerk, das überhaupt kontrolliert werden kann? Also gibt es sozusagen klare Vorgaben, was das Thema Machtgefälle angeht? Ja? Wäre es möglich, wenn man als Medienmanager oder Medienmanagerin mit dem Praktikanten oder der Praktikantin ein Verhältnis eingeht? Und was ist dann? Also da müsste man, glaube ich, sollten sich alle mal ein bisschen auch auf Stand bringen, was sozusagen die State of the Art ist, was Compliance angeht.
Abschließend.
Das betrifft aber nicht nur die Medienbranche, möchte ich sagen. Also das ist generell
übergreifend.
Das ist auch in der Filmbranche sehr stark. Es ist alles, was irgendwie in der Öffentlichkeit stattfindet, wo es auch viel um die Nähe zur Macht geht und um Äußerlichkeiten oft und um Erfolg schnell kriegen, was im Journalismus ja durchaus auch passieren kann. Das sind sicher Bereiche, die besonders anfällig sind, aber generell ist die Gesellschaft natürlich immer gut beraten, sich da auch zu hinterfragen, ob da alles am Stand ist.
Mhm. Abschließend vielleicht noch, was glaubst du als Medienexperte, wie geht's mit Julian Reichelt weiter?
Ich glaube, um den muss man sich keine Sorgen machen. Ich glaube, das Ego ist jetzt geknickt, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein harter Fall von jemandem, der mit dem Finger schnippen musste bisher nur und alles ist nach seinem Wunsch passiert. Aber erstens mal, der hat sicher eine Lawine verdient und wird sich dann als Berater selbstständig machen, wäre mein Tipp.
Okay, dann Philipp, sage ich vielen Dank für deine Einschätzungen.
Dankeschön.
Dieses Mal hat die Bild also nicht nur Schlagzeilen getextet, sondern selbst welche produziert. Und damit kommen wir jetzt noch zu einer Schlagzeile in Österreich, nämlich der 3G-Regel am Arbeitsplatz. Bereits seit 15. Oktober gilt etwa in Italien eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Sprich, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Wer 5 Tage lang ohne negativen Corona-Test, Impf- oder genesenen Nachweis in die Arbeit kommt, wird ohne Entgeltfortzahlung suspendiert. Teile der Bevölkerung reagiert mit heftigen Demonstrationen. Aber gleichzeitig ist die Impfbereitschaft gestiegen. Und genau das ist ja das Ziel. Dass in Österreich eine ähnliche Regelung kommen soll, steht bereits seit September fest. Denn auch hierzulande stagniert die Impfbereitschaft. Derzeit sind knapp über 60% der Gesamtbevölkerung in Österreich geimpft. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner befürwortet die Pläne der Regierung und sagt, was am Wirtshaustisch gilt, sollte auch am Arbeitsplatz gelten. Die FPÖ sieht das ganz anders und fordert, dass am Nationalfeiertag alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Das wird wohl definitiv nicht passieren. Wie der Kurier erfahren hat, dürfte die 3G-Regel am Arbeitsplatz in den nächsten Tagen bereits kommen. Sowohl das Gesundheits- als auch das Arbeitsministerium haben auf Anfrage bestätigt, dass die finale Verordnung noch diese Woche fertig werden soll. Gebremst werden hätte das Gesetz, das die Basis für die Verordnung bildet, nur noch durch ein Veto des Bundesrats. Dort hat die Opposition ja gegenwärtig die Mehrheit. Die Regierung hat sich nun aber mit der SPÖ geeinigt. Im Gegenzug für die roten Stimmen sollen betriebliche Corona-Tests auch nach Ende Oktober gratis bleiben. Aber wie soll diese 3G-Regel am Arbeitsplatz funktionieren? Rechtlich könnte die 3G-Pflicht ähnlich geregelt sein wie in der Gastronomie. Es kann jedoch sein, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur stichprobenartig kontrolliert werden. Was jedoch mit Verweigerern passiert, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Bereits bekannt ist, dass die Regelung nur für Arbeitsorte mit Personenkontakt gelten soll. Ungeimpft oder ungetestet kann also arbeiten, wer keinen Kontakt zu Menschen hat. Also zum Beispiel ein LKW-Lenker oder eine Programmiererin im Homeoffice. Sobald es Neuigkeiten zur 3G-Regel am Arbeitsplatz gibt, informieren wir euch natürlich sofort auf kurier.at. Damit war's das für heute von mir. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch noch einen schönen Feierabend und hoffe, ihr hört auch morgen wieder rein.